Die Lesung für heute steht in Lukas Evangelium im 24. Kapitel, die Verse 13 bis 35. Lukas Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Und sie, zwei von ihnen, gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seht so traurig aus? Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie aber sagten zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sagte zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur selben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die bei ihnen waren versammelt. Die sagten: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. O Herr, lass du uns nun sehen die Herrlichkeit des Christus. In seinem Namen beten wir. Amen. Aber wenn man sich die Energie bewusst macht, mit der die ersten Christen nach Ostern hinausgingen zu den Menschen und Jesus Christus zu den Menschen als Auferstandenen verkündigten, spürt man etwas vom einzigartigen Potenzial der Auferstehung. Von Verzweiflung ergriffene, hoffnungslose Nachfolger Jesu waren mit einem Mal von einer Kraft erfüllt, die sich menschlich kaum erklären lässt. Mit einer Lüge jedenfalls lässt sie sich nicht erklären. Sie macht aber Sinn, wenn sie von einer felsenfesten Gewissheit rührt, die sich am Ende unserer Lesung in den Worten ausdrückt: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Diese klare Erkenntnis machte aus entmutigten Nachfolgern furchtlose Zeugen. Und machte aus furchtlosen Zeugen eine globale Bewegung. Dieses Potenzial steckt auch heute noch in den Ereignissen von Ostern. Und dieses Potenzial brauchen wir auch, denke ich, nach dem kräftezehrenden Ausnahmezustand der letzten 2 Jahre. Viele Menschen sind müde. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass viele Christen, vielleicht gerade in den letzten 2 Jahren, so gelebt haben, als hätte die Auferstehung nie stattgefunden. Welchen Unterschied die Auferstehung im Leben von Menschen machen kann, das sehen wir an den Emmaus-Jüngern. Der erste Teil der Geschichte steht symbolhaft für ein Christsein ohne Auferstehung. Schauen wir uns gemeinsam an, wovon Christsein ohne Auferstehung oder besser ohne lebendiges Bewusstsein für die Auferstehung geprägt ist. Wir wissen nicht viel über die Jünger. Einer von ihnen, lesen wir hier, heißt Kleopas. Die beiden sind auf dem Heimweg von Jerusalem. Sie waren für das Passafest dort. Wahrscheinlich wollten sie auch Zeit mit Jesus verbringen. Sie waren ja offensichtlich Jesu Nachfolger. Wahrscheinlich hatten sie ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Die schrecklichen Ereignisse von Karfreitag haben sie zutiefst entmutigt. Und das ist, denke ich, das erste Kennzeichen von Christsein ohne Auferstehung. Anstatt muterfüllt zu sein über Gottes Sieg am Kreuz, lebt man mutlos. Die beiden laufen also gemeinsam nach Hause, tauschen sich darüber aus, wie Judas Jesus verraten hatte, wie Jesus verhaftet und verhört wurde, das Hin und Her zwischen Herodes und Pilatus und die entscheidende Rolle des Mobs, der schrie, kreuzige ihn, das Todesurteil, die Geißelung, die Dornenkrone, das Kreuz. Man fühlt ihre Traurigkeit, ihre Mutlosigkeit. Aber schon jetzt wird diese Geschichte auch durchdrungen von der Kraft der Auferstehung. Die Jünger bemerken sie an der Stelle noch gar nicht, denn als Jesus sich zu ihnen gesellte, heißt es, ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und so fragt er sie, ein bisschen unschuldig, worüber redet ihr denn? Und Vers 17, und was seht ihr so traurig aus? Oder wörtlich, warum blickt ihr so finster drein? Ich denke, es ist brillant, wie Gott diese Begegnung mit seinem Humor erhält. Kleopas schaut Jesus ungläubig an. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er kann es nicht fassen. Ja? Und ich denke, genau so soll die Auferstehung sein. Oder wirken, sie erhellt die Finsternis. Finstere Gesichter werden erhellt wie diese Geschichte von dem Humor. Die Auferstehung vertreibt die Mutlosigkeit, aber davon wissen die beiden Jünger an dieser Stelle noch nichts. Gott verhindert, dass sie den auferstandenen Jesus erkennen, und wir dürfen uns an ihrem Beispiel bewusst machen, was Christsein ohne Auferstehung wäre. Traurig und entmutigt hätten die Jünger nie die Kraft gehabt, von Jesus zu erzählen bis an die Enden der Erde. Christsein ohne Auferstehung ist deprimierend. Aber der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Zweitens ist Christsein ohne Auferstehung zutiefst enttäuschend. In Vers 21 erklärt Kleopas Jesus den Grund für ihre Enttäuschung. Er sagt, wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Was Kleopas mit der Erlösung Israels meint, ist der Gedanke von Befreiung. Befreiung aus der Hand von Feinden. Kleopas meinte damit vielleicht die römische Vorherrschaft. Christus dagegen befreite am Kreuz von einer ganz anderen Herrschaft, die alle Menschen betrifft. Der Herrschaft des Bösen. Das Böse reagiert regiert über diese Welt auf viele Weisen. Überall da, wo Gottes Liebe nicht regiert, regiert das Böse. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann regiert das Böse in der Welt. Und es regiert nicht nur irgendwo dort draußen, dort, wo Krieg herrscht. Wenn wir uns lieblos selbst in den Mittelpunkt stellen, wenn wir uns unsere eigene Erfüllung, die Erfüllung unserer Träume, unseres Lebensentwurfs in den Mittelpunkt stellen, dann werden wir zu Mittätern des Bösen. Und wenn man das im Blick hat, auf dem Radar, dann merkt man schnell, von uns aus haben wir gar nicht die Kraft, dem Bösen in unserem Leben zu widerstehen. Und das macht Christsein ohne Auferstehung zu einer einzigen Enttäuschung. Wir versuchen, gut zu sein, aber es gelingt uns nicht. Ohne die Kraft von Jesus kann kein Mensch gut sein. Wir brauchen die Kraft von Jesus, die Kraft seiner Auferstehung, damit er unsere Herzen freisetzt, befreit von der Herrschaft des Bösen. Nur wenn er uns befreit, können wir uns in der Kraft des Heiligen Geistes, der Kraft der Auferstehung, abwenden vom Bösen und Gott zuwenden. Christsein ohne Auferstehung enttäuscht die Hoffnung auf ein befreites Leben. Ein Leben, das erfüllt ist von Liebe. Ein Leben, das sich danach sehnt, Gott anzubeten. Vollkommen. Und diese Hoffnung bleibt unerfüllt ohne die Kraft der Auferstehung. Drittens, Christsein ohne Auferstehung verwirrt. In Vers 22 beschreibt Kleopas den Grund ihrer Verwirrung. Er sagt, auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben sein Leib nicht gefunden. Sie kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Hier sehen wir, Christsein ohne Auferstehung, ohne Bewusstsein dafür, ist völlig verwirrend, weil wir an der Realität vorbeileben. Das beginnt mit dem leeren Grab. Viele Menschen in Deutschland bezeichnen sich als Christen, aber sie wissen nicht, was sie mit dem leeren Grab anfangen sollen. Sie halten es für unmöglich, so wie ich früher. Und das ist verwirrend. Natürlich bleibt diese Verwirrung nicht am Eingang zur Grabeshöhle stehen. Sie ergreift unser Leben, denn wenn die Gewissheit fehlt, dass Jesus lebt, wird man sich heute kaum an seiner Stimme orientieren. Vielleicht ist es eine Stimme von damals, von einem guten Lehrer vielleicht, aber nicht von einem lebendigen Herrn. Andere Stimmen werden unser Leben mal in diese Richtung lenken, mal in jene Richtung lenken. Zutiefst verwirrend. Zusammengenommen muss man aus diesen drei Punkten eines schließen. Christsein ohne Auferstehung fehlt Kraft, fehlt das Potenzial. Es fühlt sich an wie die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, entmutigt, enttäuscht und verwirrt. Denn ohne den lebendigen Christus ist auch unser Christsein leblos. Das Gute ist, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und weil er auferstanden ist, gibt es kein Christsein ohne Auferstehung. Es gibt höchstens Christsein ohne Bewusstsein für die Auferstehung und das sehen wir auch hier, denn Jesus ist ja die ganze Zeit bei seinen Jüngern. Und irgendwann wird er ihnen die Augen öffnen. Das wissen sie noch nicht und sie merken nicht, dass er da ist. Und vielleicht wurden auch unsere Augen gehalten bis heute. Vielleicht haben wir noch nicht erkannt, Christus, der Lebendige, ist bei uns, hier und jetzt. Christus ist auferstanden und das ändert alles. Aus Mutlosigkeit wird Hoffnung, aus Traurigkeit wird Freude, aus Enttäuschung wird neue Zuversicht und aus Verwirrung wird Gewissheit. Nachdem der auferstandene Jesus den zwei Jüngern eine Weile zugehört hat, drängt er sich Schritt für Schritt in ihr Bewusstsein. Jesus rüttelt sie auf. Er sagt, ihr Toren, in Vers 25, das wäre heute vielleicht sowas wie, ihr Dumpfbacken. Die beiden müssen begreifen, wie weit sie daneben liegen, wie realitätsfern sie gerade leben, ohne Auferstehung. Christsein ohne Auferstehung ist kein positives Zeichen eines kritischen Denkens. Das meint, sich nicht zu sehr festlegen zu dürfen. Jesus sagt, es ist Ausdruck von Torheit. Es verlangt nach aufgerüttelt werden. Und ich sollte an der Stelle vielleicht klarstellen, dass Jesus sie nicht deshalb aufrütteln muss, sie nicht deshalb Tor nennt, weil sie ihn auf dem Weg nicht erkennen. Ihre Augen werden gehalten, es wäre unfair. Nein, schaut euch an, warum er sie Toren nennt, Vers 25. Schaut es euch an. Er sagt, o ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus weist sie nicht zurecht, weil sie nicht auf dem Weg erkannt haben. Er rüttelt sie auf, weil sie ihn nicht in der Bibel erkannt haben. Er sagt, wenn ihr die Bibel richtig gelesen hättet, und hier geht es um das Alte Testament und das Neue gibt es an der Stelle nicht, wenn ihr das Alte Testament gelesen und verstanden hättet, wärt ihr jetzt nicht mutlos. Ihr werdet nicht enttäuscht. Ihr werdet nicht verwirrt. Am Anfang haben wir gesehen, dass die Kraft, mit der das Evangelium von den ersten Christen hinausgetragen wird, ein starker Hinweis ist, dass Jesus auferstanden ist. Denn das lässt sich menschlich nicht erklären. Hier sehen wir, also es ist sozusagen der Blick in die Zukunft von diesem Moment aus. Hier blicken wir in die Vergangenheit und wir sehen, wenn wir ins Alte Testament blicken, müssten wir Jesus als Auferstandenen erblicken. Auch das ein starker Hinweis, der menschlich nicht konstruiert werden kann. Und nachdem er sie also aufgerüttelt hat, oh ihr Toren, erklärt er ihnen die Schrift. Jesus erklärt ihnen die Schrift. Das ist quasi der zweite Schritt, weg vom kraftlosen Christsein hin zur Kraft der Auferstehung. Er zeigt ihnen, wie man die Bibel richtig lesen soll. Wer sie liest, wie Jesus liest, der stößt auf den verheißenen Jesus, auf den Christus, den verheißenen König, der den Tod für uns erleiden musste, sagt Jesus. Weil er auf diese Weise in die Herrlichkeit bei seinem himmlischen Vater eingehen würde. Durch seinen Tod und seine Auferstehung beginnt seine Königsherrschaft über das Universum. Und das sehen wir zum Beispiel in Prophezeiungen wie bei Jesaja 53. In Vers 10 heißt es, wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat an Karfreitag, wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Karfreitag ist nicht das Ende. Und nicht nur das, es geht weiter, das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen, weil seine Seele sich abgemüht hat an Karfreitag, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und weiter unten spricht Gott dann weiter, darum will ich ihm an den großen Anteil geben. Und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, an Karfreitag, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete. Das ist nur eine von unzähligen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, Jahrhunderte vor der Ankunft von Jesus, die von Christen nicht manipuliert werden können. Prophezeiungen, die ankündigen, dass sein Tod nicht das Ende für ihn darstellt. Und Jesus sagt, hier geht es um mich. Die Auferstehung ist die Erfüllung dieser Weissagung. Und wenn wir die Bibel so lesen, wie Jesus sie liest, bewahrt uns das davor, vor Jesus als Dumpfbacken dazustehen. Als Dumpfbacken, weil wir unser Christsein ohne ein Bewusstsein für die Kraft seiner Auferstehung gelebt haben. Das war der zweite Schritt im Aufrütteln, im Hinbringen zur Kraft der Auferstehung. Der dritte besteht darin, dass Jesus sich ihnen am Ende zu erkennen gibt. Seine Worte auf dem Weg waren schon Balsam für ihre traurigen Seelen. Sie sehen sich nach mehr davon, sie drängen ihn förmlich danach, zum Essen zu bleiben. Und als er dann das Brot bricht, so wie man es im Abendmahl tut, da werden ihre Augen geöffnet. Und sie erkennen ihn. Das ist Jesus. Und sofort verschwindet er. Ist das nicht ein Anti-Höhepunkt? Wie enttäuschend. Warum bleibt er nicht da? Worum geht es hier? Und ich denke, für uns ist das ein Schlüsselmoment im Verständnis dieser Stelle. Denn er zeigt uns, wie wir im Bewusstsein der Auferstehung leben können. Also schauen wir uns als nächstes Christsein mit Auferstehung an. Christsein mit Auferstehung. Was uns dieser Schlüsselmoment zeigt, ist, dass wir Jesus nicht körperlich begegnet, nicht körperlich gesehen haben müssen, um im Bewusstsein und in der Kraft seiner Auferstehung zu leben. Das sehen wir auch an der Reaktion der zwei Jünger. Sie sind kein bisschen enttäuscht, als Jesus erscheint und genauso schnell und unvermittelt wieder verschwindet. Sondern schaut euch ihre Reaktion in Vers 32 an. Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Nicht die körperliche Anwesenheit von Jesus hat ein Feuer in ihren Herzen angefacht, sondern dass er ihnen die Schrift öffnete, dass er ihnen Klarheit über sich gibt, aus der Bibel heraus. Was könnte unser Herz in Brand setzen? Was könnte mich und mein Leben aus dem Alltagstrott reißen? Was könnte mir neue Freude, neue Hoffnung und neue Gewissheit geben? Nun, Jesus gibt uns hier eine Antwort in zwei Teilen. Ich denke, zuerst gilt es, ein starkes Bewusstsein für die Auferstehung zu pflegen, zu entwickeln, in uns stark werden zu lassen. Denn darin liegt die Kraft der Auferstehung. Christsein ohne dieses Bewusstsein hat keine Kraft, es ist leblos, es ist traurig, es ist enttäuschend, verwirrend und deprimierend. Paulus sagt zu Recht, es ist die miserabelste Weise zu leben. Christsein macht nur Sinn mit der Auferstehung. Je größer unser Bewusstsein für die Auferstehung, desto mehr verstehen wir, dass Nachfolge nicht nur heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Ja? Mit zusammengebissenen Zähnen und finsterem und traurigem Blick. Nein, die Auferstehung heißt, Christus ist in seine Herrlichkeit beim Vater eingegangen und wer ihm nachfolgt, der wird auch auferstehen und der wird auch in die Herrlichkeit beim Vater eingehen. Und dieses Bewusstsein hat das Potenzial, mein Leben von Grund auf zu verändern. Es reicht ein gewöhnliches Leben aus dem Alltagstrott. Die Auferstehung befähigt auch dich, ein Leben zu leben, wie es diese Welt nicht kennt. Ein Leben, das mit Leid umgehen kann, weil Jesus dem Leid einen Sinn gegeben hat. Das mit Leid umgehen kann, weil es die Herrlichkeit mit dem auferstehenden Christus fest im Blick hat. Und wir können natürlich nicht nur mit Leid umgehen, sondern Paulus schreibt, er hat gelernt, in allen Umständen zufrieden zu sein. In Leid, in Fröhlichkeit. Das Kreuz und die Auferstehung machen Sinn aus jeder menschlichen Erfahrung, weil sie jede menschliche Erfahrung in die Realität der Auferstehung einordnet. Das war die erste Antwort auf die Frage, was in unseren Herzen dasselbe Feuer entfachen könnte, wie damals in den Jüngern. Der zweite Teil der Antwort dreht sich um das Wie. Wie können wir das Bewusstsein und die Gewissheit in uns erlangen? Wie setzt der Auferstandene auch heute noch Herzen in Brand? Und das setzt natürlich voraus, dass wir unser Herz in Brand setzen lassen wollen. Nun, die Antwort von Jesus ist so überraschend wie klar. Was war es, das ein Feuer in den Herzen der Jünger auflodern ließ? Hatte Jesus ihnen nicht gezeigt, wie sie ihn auf den Seiten der Bibel entdecken können? War nicht das der Grund, warum ein Feuer in den Jüngern brannte, das sie voller Freude zurück nach Jerusalem trieb? Und dass sie dort nicht still sein konnten, sondern voller Freude herausrufen mussten, jubeln mussten. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und genau dieselbe Antwort von den Jüngern dort bekommen. Lieber Bruder im Herrn, liebe Schwester, auch dein Herz kann brennen, indem du dich mit dem Jesus der Bibel vertraut machst. Sind deine Augen offen dafür? Bist du bereit, dieses Feuer in deinem Herzen anzufachen, dass es stärker wird und größer wird? Gottes Wort verbindet uns mit dem Auferstandenen. Von seiner Quelle können wir immer neu Kraft und Motivation für ein Leben im Licht seiner Auferstehung schöpfen. Neue Freude, neue Hoffnung und neue Gewissheit, die nie vergeht, weil sie uns garantiert wird durch die Auferstehung von Jesus. Kraftvolles Christsein kommt von bibellesenden Christen. Angefangen von Mose bis hin zur Johannesoffenbarung. Auf jeder Seite begegnet dir Jesus persönlich. Jede Seite öffnet dir die Tür zum Auferstandenen. Auf jeder Seite wartet seine Kraft darauf, dein Herz in Brand zu stecken. Wie sieht dein Leben momentan aus? Nach 2 Jahren Pandemie sind viele Menschen müde. Viele Menschen suchen nach Kraft und neuer Erfrischung. Wir Christen haben eine Kraftquelle, die Welt braucht. Jesus Christus schenkt uns die Kraft der Auferstehung, damit wir in dieser Welt als Zeugen authentisch für ihn leben können. Aber kraftvolles Christsein kommt von bibellesenden Christen. Warum beten wir nicht dafür, dass der auferstandene Herr uns brennende Herzen schenkt, die in dieser Welt seinen Tod und seine Auferstehung verkünden, bis er kommt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du uns nicht kraftlos durch durch unser Leben schickst, durch diese Welt. Wir danken dir, dass du uns nicht als Weisen in dieser Welt gelassen hast, sondern uns deinen Geist geschenkt hast und dieser Geist und in uns ein Bewusstsein für die Auferstehung erwecken kann. Wir danken dir auch dafür, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, auf dem dein Tod und deine Auferstehung so klar bezeugt ist. Dass wir Gewissheit haben können, dass es keine Spekulation darstellt, keine verrückten, antiwissenschaftlichen Hoffnung, sondern eine Realität, an der sich alles orientieren muss, auch alles orientieren kann, weil es eine gute Realität ist, eine hoffnungserfüllte, eine freudenerfüllte, eine gewisse. Ja, wir bekennen dir, dass unsere Herzen vielleicht gerade träge sind, dass uns die Auferstehung gar nicht so begeistert, dass wir gar nicht so im Bewusstsein der Auferstehung leben und das lähmt uns, in unserem Leben, in unserem Zeugnis, in unserem Alltag macht es uns mutlos, traurig, verwirrt und oft auch enttäuscht. Schenk du, dass wir von neuem ein Bewusstsein für die Auferstehung pflegen und stärken, indem wir in der Schrift immer neu von deiner Kraftquelle schöpfen, immer wieder neu Jesus Christus als den Lebendigen entdecken, unseren Herrn und Erlöser. In seinen Namen beten wir. Amen.